Herzlich willkommen. Wir sind wieder da für euch mit einer neuen Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast.
Hallo.
Hallo, Julia.
Hallo, Nicola. Ja, heute sprechen wir über ein Thema. Es dürfte euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr diesem Podcast schon länger folgt, nämlich, dass sich Sorgen machen um vermeintlich unwichtige oder unnötige Themen, was ja gerade auch jetzt in dieser Corona-Zeit, in der wir uns ja immer noch befinden, zumindest bei mir jetzt gerade so ein bisschen aufgeploppt ist. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber dass man so immer das Gefühl hat, dass man sich um so Sachen wie, oh, ich habe 2 Kilo über Ostern zugenommen oder ich muss noch irgendwelche Überweisungen machen oder meine Haare sind nicht schön oder ich habe nichts Cooles anzuziehen und will aber jetzt auch nicht konsumieren, sinnlos. Also solche kleinen Alltagssorgen und Nöte, mit denen man sich sonst gerne mal ausufernd beschäftigt, dass die einem im Moment so nicht legitim vorkommen und dass man das Gefühl hat, eigentlich sind doch so viel wichtigere Probleme und größere Probleme in der Welt, darf ich mir um so einen Scheiß, um es jetzt mal brachial auszudrücken, überhaupt noch Gedanken machen?
Ja, das ist ein Thema, mit dem war ich schon, oder mit dem bin ich irgendwie schon länger konfrontiert. Zum einen, also genau, wir können ja einfach direkt einsteigen. Ich will nur ankündigen, weil einige gefragt haben, es wird später noch das Pub-Date geben zu Amelie und unserer Spaziergangsroutine. Also bleibt dran. Aber erstmal, genau, fangen wir doch mit unserem Thema an. Und dieses, darf man das und jammern über so und so. Und zwar aus 2 Gründen war ich damit sozusagen schon, habe ich mich mehr befasst, weil ich natürlich mit diesem Hawaii-Thema ja wirklich immer zu kämpfen hatte und natürlich mir auch dachte so, ich habe das ja hier auch im Podcast gesagt und dachte mir dann so, oh, vielleicht kommt das jetzt blöd an oder sowas. Und da muss ich aber sagen, schon damals habe ich da auch von euch, also von unseren Zuhörerinnen, so nette Nachrichten bekommen, die mir alle geschrieben haben, so ja, sie verstehen das und auch in Relation zu anderen Sachen so, man darf darüber traurig sein, haben ganz viele geschrieben, was sie eben geplant hatten an Weltreise mit dem Freund, auf die man irgendwie lang gespart hat oder ein Urlaubssemester genommen für irgendwas und das kann man dann aber auch nicht nochmal nehmen, so das ist dann jetzt auch verloren und halt so ganz viele kleine Geschichten und dann bin ich ja auch gerade, oder dann bin ich schon seit längerem in so einer Gruppe von Bräuten auf Facebook, von Batches, unserer ja amerikanischen Lieblings-Lifestyle-Seite, und die haben eben so eine Facebook-Gruppe, Batches Brides, wo es einfach seit Wochen auch nur darum geht und die haben nochmal eine extra, also und da ist dieses Thema halt wirklich riesengroß, so darf ich traurig darüber sein, dass ich meine Hochzeit absagen muss und verschieben muss. Und da teilen die wirklich ganz, ganz viele Erfahrungen und haben jetzt auch nochmal eine Untergruppe gegründet, so als Selbsthilfegruppe, weil ganz viele eben die Erfahrung machen, dass Gäste oder Entfernte, weiß ich nicht, Schwägerinnen, was auch immer, eben so das Recht absprechen, dass man darüber traurig sein darf. Und eben so Sachen sagen wie, ja, eine Hochzeit verschieben, es wäre mir jetzt aber lieber, als am Virus zu sterben. Und die Sachen halt so gegeneinander aufwiegen und so weiter. Und deswegen habe ich mich da auch so ein bisschen eingelesen, das, was da eben so diskutiert wird, wo eben aber dann auch am Ende die Leute sehr vernünftig sind und so eben sagen, so, das war ein Lebensplan und das war eine Sache, die man einfach ganz lange, also das ist ein Verlust, so eine Form von Verlust des eigenen Lebensplans, so. Und natürlich darf man darüber trauern und natürlich ist Trauer nicht immer gleich, also gleich schlimm oder eine Situation, die man durchlebt, ist nicht so schlimm wie eine andere, aber darf man deswegen nicht trotzdem upset darüber sein oder so. Und das ist ja, wenn man es jetzt mal andersrum denkt, das habe ich auf Instagram die Tage gelesen, den Satz, dass immer dieses, ja, du darfst dich darüber jetzt nicht aufregen, weil es gibt ja viel Schlimmeres. Und man sagt ja auch nicht andersrum, du darfst dich über eine Kleinigkeit jetzt nicht freuen, weil es gibt ja noch viel Tolleres. So, also es gibt da ja Abstufungen und in ihrer Abstufung hat ja jedes Gefühl, muss ja auch weiterhin seine Berechtigung haben, weil wo kämen wir denn da, dann dürfte man ja, das ist ja so absurd, dann dürfte man ja nie über irgendwas traurig sein, außer einem passiert das Schlimmste auf der Welt, weil es ja immer noch was Schlimmeres gibt. Und ich glaube, das ist dann eher toxisch und gefährlich, auch noch sich selbst oder geschweige denn von anderen, sich absprechen zu lassen, dass man diese Gefühle haben darf, weil dann werden wir, glaube ich, alle noch ganz verrückt.
Ja, was mir gerade einfällt, ich habe diesen Film Die Getriebenen gesehen.
Ach ja, den muss ich jetzt wirklich auch noch anschauen mit meiner Mutter.
Ja, musst du noch anschauen. Ja. Also das ist ein Film, der basiert auf einem Sachbuch von unserem Weltkollegen Robin Alexander. Der hat darüber geschrieben, wie damals 2015 die Flüchtlingskrise ablief und warum Angela Merkel dann auch irgendwann diesen Satz gesagt hat, wir schaffen das. Naja, und jedenfalls wurde das als einen Spielfilm jetzt verfilmt, dieser Sommer 2015 nochmal. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen oder falls nicht, kann ich euch auch empfehlen, ARD-Mediathek gibt es den noch. Naja, jedenfalls wird Angela Merkel in diesem Film auch als so eine mega gelassene Person dargestellt. Also sie regt sich so über nichts auf und in einer Szene sagt dann auch irgendjemand zu ihr, ich glaube, es ist dann in dem Film Peter Altmaier oder irgendjemand, ja, wie sie denn immer so gelassen bleiben könnte und sich nicht aufregt. Und dann sagt sie, also Angela Merkel in dem Film, ja, wenn Aufregen Probleme lösen würde, dann würde ich das ja auch machen. Aber also sie ist eben der Meinung, dieses sich aufregen über irgendwelche Probleme, und das waren ja damals nun wirklich auch fundamentale gesellschaftliche und politische Probleme, dass sie da selbst in dieser Situation so gelassen geblieben ist, dann noch in Urlaub nach Südtirol gefahren ist, während sich all diese Flüchtlingsdramen abspielten. Das fand ich so faszinierend, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, also in der Politik könnte ich auf gar keinen Fall arbeiten, so wie ich mich schon wieder über alle möglichen Kleinigkeiten so im Alltag aufrege.
Ja, das ist natürlich
ganz wahrscheinlich. Also das fand ich zu dem Thema echt ganz faszinierend, weil das so auch generell in dem Film, ne, wie diese machthungrigen Männer in der Politik, was für Sätze die ihr auch an den Kopf werfen, da wird sicherlich das ein oder andere wirklich so gewesen sein oder zumindest so ähnlich. Also das ist schon da noch irgendwie stoisch und ruhig zu bleiben, puh.
Das ist natürlich tatsächlich so zu sagen, es bringt ja nichts, ist natürlich so der Idealzustand. Ne? Einfach zu sagen, und das habe ich auch in einem Interview mit irgendeinem Olympiasportler gelesen, der gesagt hat, so er hat gelernt, eine Situation sofort anzunehmen als gegeben und überhaupt nicht mehr sich mit dem aber was wäre, wenn und es hätte doch so zu befassen und sofort sozusagen sich mit der neuen Situation anzufreunden und da weiterzumachen. Aber ich glaube, da muss man halt so mental einfach schon sehr weit oder sehr geschult sein oder sehr einfach auch ja so eine Anlage dazu haben, die wir oder auch vor allem ich einfach auch nicht habe. Ich und wir sind ja alle normale Menschen, die sich darin halt, glaube ich, ja, darin vielleicht nicht so gut sind wie eben so Leute, die das einfach so gut können. Und ich habe auch in der FAZ oder sowas, glaube ich, war so eine ganz große Geschichte über Abiturienten, die jetzt eben auch sagen, so sie haben die letzten 3 Jahre beobachtet, wie macht es die Abi-Klasse, wie machen die, bei denen war das dann, ging es um eine Mottowoche, bei uns wäre es ein Abi-Streich gewesen, jeder hat da ja diese Abschlussrituale. Und da ging es auch teilweise um eine Klasse, die wohnen in einem Bundesland, wo sie sogar das schon noch schreiben konnten oder geschrieben haben, wo es aber ne, dann so darum ging, das Kleid hängt im Schrank und sie haben ein Jahr lang irgendwelche Flohmärkte gemacht, um das Geld für den Abiball zu sammeln, und dass die sich halt auch einfach betrogen fühlen um ein Lebensereignis und dass manchen halt auch besser damit geht und andere aber halt auch gar nicht so gut damit klarkommen, dass einfach dieser Meilenstein im Leben so fehlt. Und da dachte ich mir auch so, klar ist es, die haben jetzt ihr Abitur und es ist ja eigentlich, können weitermachen und alles gut, aber ich verstehe das schon auch total, dass man daran auch erstmal irgendwie knabbert.
Ja, das muss ich auch sagen, die Abiturienten, die taten mir jetzt in dieser Situation auch leid. Also da konnte ich mich noch sehr gut reinversetzen oder reinfühlen, wie das sein muss, wenn man jetzt zum einen diese Unsicherheit hat, dass man gar nicht weiß, wann und wie und ob man jetzt diese Prüfungen schreibt und dann eben auch, wie du schon sagst, man schreibt nur die Prüfungen und das war's dann. Und das ganze Schöne, was beim Abitur ja eigentlich auch noch immer mitkommt, das fällt dann alles weg. Also das ist ja richtig bescheuert. Ja, was mir nur eben auch aufgefallen ist, also ich kann das ja mal aus einer wirklich persönlichen, aus einem persönlichen Empfinden heraus erzählen. Ich bin halt am Dienstag nach Ostern morgens aufgestanden und habe mir so gedacht, oh, ich stelle mich mal auf die Waage. Das war halt natürlich eine total bescheuerte Idee, das nach Ostern zu machen. Und dann habe ich halt schon einen kleinen Schreck bekommen. Und ich habe ja auch schon öfter im Podcast darüber gesprochen, dass dieses Thema Gewicht und so mein ganzes Leben lang immer nicht so leicht war für mich und ich da immer mal wieder mit zu kämpfen habe, weil, wie Guido Maria Kretschmer sagen würde, mir schmeckt es einfach immer sehr gut. Und deswegen bin ich da schon halt einfach so ein Mensch, der immer mal wieder so ein bisschen gucken muss, dass ich mich wohlfühle, so will ich es mal ausdrücken. Und im Moment fühle ich mich halt einfach nicht mehr so wohl. Und hatte dann so ein bisschen, hatte einfach richtig schlechte Laune an diesem Morgen, weil ich so gedacht habe, boah, und jetzt bin ich hier irgendwie bei meinen Eltern und es gibt die ganze Zeit so gutes Essen und ich hatte eigentlich den Plan, bis zum Sommer wieder in das und das Kleid reinzupassen und wie soll ich das jetzt schaffen? Also diese üblichen Gedanken, die man dann, es wird vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt vorkommen, die man dann so hat. Und dann, also auch meine Mutter, die hat sofort gemerkt, hat gesagt, was ist denn mit dir los heute? Du hast ja so schlechte Laune. Welche Laus ist dir denn über die Leber gelaufen? Und dann saß ich da halt so und hab stumm auf meinem Handy rumgeklickt beim Frühstück und hab dann halt einen Artikel gelesen über Südafrika und wie schrecklich dort alles gerade ist und wie in Kapstadt die Gesellschaft noch viel mehr gespalten ist jetzt durch Corona und die Bekämpfung als früher, weil die Polizei die Menschen in den Townships so scheiße behandelt und alles. Und boah, irgendwie hat mich das wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und dass ich dann gemerkt hat in dem Moment, also weißt du, dass mir das nochmal so klar geworden ist, Julia, dein größtes Problem ist gerade, dass dir die Zahl auf der Waage nicht gefällt und überlege dir mal, was in der Welt sonst noch vor sich geht, ne? Und das ist ein winzig kleines Problem, das du sehr leicht angehen kannst, indem du einfach mal das Eisdessert beim Mittagessen weglässt, dann ist es auch sehr schnell wieder alles behoben. Und wie soll ich das sagen, dass es so unwichtig war in dem Moment und es hat mir das so mein eigenes privilegiertes Leben so vor Augen geführt und mir kam es dann einfach so vor, dass ich gedacht habe, okay, es kann auch hilfreich sein, der Gedanke im Moment, dass sozusagen in dieser Corona-Krise, wenn man sieht, was in der Welt noch vor sich geht, dass man mal auch erkennt, wie dankbar man für sein eigenes Leben sein muss und dass all diese komischen Millennial-Problems, mit denen man sich sonst gerne mal beschäftigt, dass das in Relation doch immer noch ziemliche Luxusprobleme sind. Und das wissen wir ja auch alles. Das haben wir auch schon alles im Podcast tausendmal thematisiert. Aber trotzdem erwischt man sich immer eben immer wieder bei solchen Gedanken. Und das ging mir dann irgendwie so den ganzen Tag nicht mehr aus dem Kopf. Und ja, war aber irgendwie so auch ganz, irgendwie war das so befreiend für mich, dass ich gedacht habe, gut, es ist jetzt echt nicht das Wichtigste, sich darauf jetzt so einzuschießen. Und ich weiß, dass ich im normalen Alltag, wenn Corona und all diese Sachen nicht wären, wo ja auch genügend schreckliche Dinge jeden Tag auf der Welt passieren, dass ich dann viel mehr noch in diese Spirale geraten wäre, mich aufzuregen, eben bei mir im Spezifischen über dieses Gewichtsproblem, weißt du?
Ja, ich weiß auch genau, was du meinst. Das ist halt auch manchmal also wir haben ja gerade auch nicht viel anderes als diese Kleinigkeiten, die in unserem Alltag passieren. Auch ich habe mich, was habe ich mich die Tage, ach ja genau, oder gerade bin ich auch so extrem genervt, weil wir müssen gerade so, also jetzt unsere Hörerinnen, weil du weißt Bescheid, müssen wir irgendwie aufschreiben, welche, wie viele Übertage, wie freie Tage wir haben, um die gerade abzubauen und so weiter. Und das, all sowas und so Kleinigkeiten, die gerade ja so so das Einzige sind, was passiert, die werden so ungleich nerviger oder bedeutsamer oder die nehmen ungleich mehr Kapazität der eigenen Gedanken ein, weil ja sonst nicht viel los ist so. Und dann werden die auch vielleicht manchmal auch so überbewertet von uns. Und dann weiß ich genau, was dann bei dir da sozusagen, wie das, was da bei dir passiert ist, dass das dann manchmal ganz, ganz gut hilft, sich wieder zurechtzuruckeln und da die Relation zu sehen. Und wobei ich halt auch immer nicht weiß, so ist das ein, ich folge zum Beispiel einer jungen Frau, die sich, oh Gott, jetzt wird so ganz dramatisch, die ist Australierin.
Jetzt kommt wieder jemand mit einer unheilbaren Krankheit. Ja,
und die kämpft eben für das Recht, dass sie selbstständig entscheiden darf, ob sie sterben will und so weiter. Und die sagt eben immer, sie findet es so schwierig, wenn Leute ihr sagen, oh, dank dir weiß ich, dass meine Probleme gar nicht so schlimm sind und hat jetzt auch so T-Shirts gedruckt, auf denen steht I'm not your inspiration oder sowas. Weil das, da habe ich immer so ein bisschen, denke ich mir so, oh, ist das jetzt, weißt du, wie ich meine, ist das jetzt okay, dass ich denke, meine Probleme sind nicht so schlimm, weil anderen geht's noch schlimmer? Oder ist es denen gegenüber einfach richtig scheiße?
Ja, ich weiß, was du meinst. Also bei mir ging es jetzt eher darum, was ich sozusagen nicht, jeder hat seine eigenen Probleme und man kann das alles nicht gegeneinander aufwiegen und so. Das ist schwachsinnig zu sagen, weil mein Leben so und so ist in meiner schönen Blase, in der ich mich so bewege. Deswegen zählen die Probleme oder die Sachen, die ich als schlimm empfinde oder nervig empfinde, deswegen zählen die nicht. So kann man das nicht machen. Aber ich habe zum Beispiel dann auf Instagram gesehen auch eine, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, Whitney Port heißt die. Das ist eine frühere Darstellerin auch von meiner MTV-Lieblingsserie The Hills gewesen. Und die macht so einen ganz coolen Podcast auch inzwischen zu so halt auch so psychischen Sachen und sowas. Und zum Beispiel hat sie halt auch sich die Frage gestellt, ob sie sich darüber beschweren darf, dass sie mit ihrem Kleinkind halt in ihrem schönen Haus in Los Angeles gefangen ist. Und das so ein bisschen nervig findet, da nicht mehr rauszukommen und quasi nur mit dem Mann und dem kleinen Kind da die ganze Zeit zusammenzuhängen, während eben all diese Dinge in der Welt passieren. Und sie hat dann halt auch gesagt, ja, es ist okay, diese Gedanken zu fühlen, aber es ist sozusagen, ihr hilft es dann, das zeitlich etwas zu begrenzen. Und weißt du, also dass man sagt, okay, jetzt ist irgendwie nicht die Zeit dafür, den ganzen Tag sich mit sowas aufzuhalten und den ganzen Tag in immer weiteren Gedankenspiralen sich an so kleinen Dingen aufzuhängen und, sondern man muss dann halt gucken in dieser Isolationszeit, dass man seine Sachen geregelt kriegt, dass man irgendwie den Tag gut rumbringt und sich dann darauf zu konzentrieren, was man tun kann. Und das kann vielleicht eine kleine Hilfe sein, zu sagen, okay, normalerweise würde mich das jetzt vielleicht den ganzen Tag beschäftigen. Und jetzt denke ich mal kurz daran, wie es anderen Menschen geht oder wie es den Krankenschwestern geht, die gerade irgendwie um Menschenleben kämpfen oder diese grauenvollen, anstrengenden Atemmasken den ganzen Tag tragen müssen. Und dann hilft es mir vielleicht für den Moment, diese Gedankenspiralen zumindest zeitlich zu begrenzen.
Ja, das finde ich auch eine gute, wie sagt man, einen guten Skill oder so, um damit umzugehen.
Was sagst du eigentlich dazu? Ja.
Ja, ich wollte nur fragen, ich habe tatsächlich mit diesem Essensthema, ne? Ich habe das heute erst einen ganz, ganz großen Artikel auch eben dazu gelesen, wie viele Leute das eben ein Thema und ein Problem ist, weil eben diese Routinen sich so verändert haben. Also weil diese Essensroutinen sich einfach so verändern und man nicht mehr diese festen Uhrzeiten hat und diese sozusagen diesen Rahmen, in dem das alles stattfindet und weil alles immer irgendwie verfügbar ist und weil man mehr Zeit hat und weil man irgendwie so das Einzige, worauf man sich am Tag freut, ist das Essen und dass das so für ganz viele ein Thema ist. Aber du hast ja eigentlich dadurch, ihr habt ja sozusagen fast mehr Routine, oder? So durch diesen
Familienstruktur. Ja, ja. Ja, ich wollte es gerade sagen, also ich weiß, dass das für mich in Berlin noch tausendmal schwieriger wäre, weil ich dann auch so, ich neige dann noch viel mehr so zum Snacken oder dass ich mir mal zwischendurch irgendwie was hole und dadurch, dass das einfach so zum Beispiel mittags, es ist ungefähr um 12:45, eins wird halt immer Mittag gegessen und irgendwie fällt es mir dann auch leichter, quasi diese Zeiten so einzuhalten. Und ich muss auch sagen, was ganz komisch ist, ich habe ja sonst im Büro knurrt doch immer mein Magen morgens schon dann um 11, 12, ja, weißt du auch. Ja. Und das habe ich hier zum Beispiel gar nicht. Also das weiß ich auch nicht, was das Komisches ist. Aber deswegen kann ich das schon, also ich kann das schon sehr gut nachempfinden, wenn das Leuten schwer fällt im Moment und dass man auch so das Gefühl hat, dass man ständig auch an Essen denken muss, weil es irgendwie in der Nähe ist und weil es einfach ist und auch die einzigen Gelegenheiten, an denen man das Haus verlässt, ist ja, um einkaufen zu gehen. Also da muss man dann sich ja auch wieder überlegen, was will ich jetzt einkaufen und was esse ich? Und also das ist jetzt nicht so ein super weit hergeholtes Problem. Und unsere Kollegin Anna hat ja auch ein Interview gemacht mit einer, ja, Diätratgeberin oder auch so ein bisschen Body Positivity Aktivistin, die heißt Caroline Duna und ihr Ratgeber heißt The Fuck It Diet. Und Moment mal, ich muss mal ganz kurz die Stelle raussuchen. Und die hat in dem Interview gesagt, das verlinke ich euch auch in den Shownotes, unsere Tage laufen nicht mehr so ab, wie sie es normalerweise tun. Der Verlust der Routine bedeutet Stress. Selbst Menschen, die ein entspanntes, gutes Verhältnis zum Essen und zu Fitness haben, fühlen sich im Moment oft eingesperrt. Also, während sich die entspannten Esser an die neue Situation anpassen, machen sich die kontrollierten Esser quälende Sorgen. Können sie die Lebensmittel, die sie als akzeptabel empfinden, überhaupt noch einkaufen? Viele haben regelrecht Panik, dass sie so viel Zeit in der Nähe ihrer Vorräte verbringen müssen und nicht mehr ins Fitnessstudio gehen können. Also das ist jetzt natürlich schon so ein bisschen in die Richtung, von Leuten, die vielleicht auch eine kleine Essstörung oder sowas haben oder eben sehr darauf bedacht sind, aus welchen Gründen auch immer, ihr Essen genau zu kontrollieren und auch ihren Sport und so. Aber ich fand das ganz interessant, dass das eben jetzt auch Leute, die im normalen Alltag vielleicht sich nicht so viele Gedanken rund ums Thema Essen und Fitness und so weiter machen, dass die jetzt in dieser Isolationszeit möglicherweise halt auch auf den Trichter kommen zu denken, oh, wie werde ich eigentlich aussehen, wenn das hier alles vorbei ist? Und dazu führt ja auch ein bisschen, muss man ja ganz klar sagen, die ganzen Memes, die man so sieht und die ganzen Witze über darüber, was nach Corona sein wird und oh, wir werden alle dick und verwahrlost sein und unsere Haare werden ganz schrecklich aussehen und danach werden wir alle erstmal ins Fitnessstudio und ins zum Friseur rennen. Das trägt natürlich unterschwellig schon so ein bisschen dazu bei, dass man ja sich einfach mit dem eigenen Körper so beschäftigt und denkt, oh je, mache ich das alles richtig?
Ich finde es ja schon irgendwie echt faszinierend zu sehen, wie viele Leute sich auch wirklich gerade sehr, sehr viel mit Essen befassen. Also auch einfach, also wir sehen es daran, was auf Welt.de irgendwie geklickt wird. Wir sehen es daran, also wir sehen es natürlich alle auf Instagram, dass Leute wirklich so überdurchschnittlich viel backen und kochen, weil das offenbar ja dann auch für viele wahrscheinlich eine Funktion erfüllt im Sinne von irgendwie, also zum einen strukturiert es den Tag, zum anderen ist es eine Beschäftigung, also man hat für irgendwie eine Stunde was zu tun und das ist vielleicht auch dann zum, irgendwie so eine Form von Trost, von so, man hat das, also so Essen ist ja eigentlich so was sehr Soziales, jetzt ist man zwar nicht mit Menschen, aber man hat zumindest den Part vom Essen, den schmückt man weiterhin irgendwie aus. Das hat ja irgendwie auch so ganz viele Ebenen, dieses Thema.
Ja, das stimmt. Also auch die ganzen Rezepte, die jetzt gepostet werden.
Ich habe gestern
auch schon gemacht, muss ich zugeben.
Ich muss was erzählen. Ja? Ich habe gestern jemand hat nach einem Rezept von etwas gefragt, was ich zu essen angefertigt habe. Und zwar, es war,
was?
Ja, ich habe bei Netto Tempo-Erbsen gekauft. Kennst du das? Da steht hinten drauf, das ist, die Marke ist eine DDR-Marke. Also es war wirklich für die Hausfrau in der DDR, die nicht so viel Zeit hatte. Also weil in der DDR war es ja auch oft so, dass die auch gearbeitet haben, schon ganz früh und so. Und deswegen hat die Frau gekocht und hatte nicht so viel Zeit. Und deswegen gibt es Tempo-Erbsen und Tempo-Linsen. Und diese Tempo-Erbsen sind so vorgekochte Kichererbsen und dann sind die so getrocknet. Ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man viel kocht. Ich kannte es nicht. Jedenfalls habe ich das gekauft und es war relativ einfach zuzubereiten. Man macht die mit Brühe und dann kocht man das für 10 Minuten und dann kann man halt Sachen dazu tun, wie man möchte, irgendwie Kartoffeln und Gemüse. Und dann hat man so eine Art Kichererbseneintopf und den habe ich dann auch meinem Mann zubereitet und er hat den Teller fotografiert und hat es in seine...
Immer tolle Hausfrau.
Ja, und dann hat er es in die Gruppe mit seinen Freunden geschickt oder auch nur einem Freund, das weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat aber ein Freund sich dann danach erkundigt, wie das Rezept ist. Und deswegen habe ich gestern zum ersten Mal in meinem Leben eine WhatsApp-Nachricht mit einem Rezept-Tipp von mir verschickt. So weit ist es gekommen.
Das ist ja nochmal ein schöner Erfolg.
Ja, diese Food-Anekdote.
Ich muss auch noch eine Sache dazu. ich habe ja jetzt auch ein paar Mal auf Instagram so Rezepte gepostet oder Sachen, die ich gebacken, gekocht habe. Und da wollte ich noch mal kurz dazu sagen, ich habe das auch, es ist einfach. Es ist kein Hexenwerk. Mich nervt es immer so, wenn Leute so tun, als ob es so super anspruchsvoll und schwierig wäre, diese 5-Zutaten-Rezepte, die man auf Instagram und auf irgendwelchen Kochwebsites findet, zuzubereiten. Das ist nicht schwierig. Es kostet ein bisschen Planungsaufwand und Genauigkeit. Das finde ich eigentlich das Anstrengende beim Kochen. Aber das dann, also die allermeisten Sachen, die man so im Internet sieht, was irgendwelche Influencer kochen, was irgendwelche Healthy Living Websites oder so posten, das ist so easy peasy und da braucht man sich echt nicht besonders toll vorkommen, wenn man da diese 3 Zutaten zusammenrührt. Also das wollte ich jetzt auch nochmal kurz loswerden. Ja. Also ich merke schon, ich komme wieder in so eine ganz leichte Negativspirale hinein. Aber ja.
Ja, dann kann ich ja kurz als Break zwischen den Themen, kann ich ja kurz von Amelie erzählen.
Mach das mal.
Weil viele gefragt haben, wie man ja so als Influencer gerne sagt. Es ist inzwischen so, wir haben jetzt Amelie seit einer Woche. Und ich habe ja erzählt, so am Anfang, dass sie sich immer hingesetzt hat und nicht
Atelier ist ein Hund für alle, die
so, jetzt ja, das erste Mal. Genau, vielleicht wollen alle, die zum ersten Mal einschalten, unsere letzte Folge auch gleich noch hören. Da erzähle ich nämlich von der Adoption eines kleinen Straßenhundes aus Rumänien. Und inzwischen lebt dieser kleine Straßenhund nicht mehr als Straßenhund, sondern er lebt bei meiner Mutter. Aber wir machen das zusammen, wir wohnen auch in derselben Straße. Und genau, ist jetzt eine Woche bei uns. Und am Anfang war ich eben sehr besorgt, weil sie teilweise wirklich so 30 Stunden lang nicht gepinkelt hat. Und ich so dachte, wie kann das sein? Aber es ist inzwischen so, dass es hat sich dann so ein bisschen reduziert auf einmal am Tag, also so alle 20 bis 24 Stunden. Und jetzt hatten wir auch schon gestern und vorgestern, glaube ich, sogar Tage, wo sie sogar zweimal am Tag gemacht hat. Klein, also immer nur das kleine Geschäft war ein Problem. Und jetzt sind wir wirklich sehr, sehr happy und sie geht auch schon, also der Hund muss sich also binden an die Menschen, um dann auch das Vertrauen zu haben, mit dem über die Straße zu gehen und so von selber spazieren zu gehen, weil er eben das Gefühl haben muss, da ist jemand, zu dem gehöre ich und der passt auf, wenn was passiert. Und das dauert naturgemäß, bis er dieses Gefühl entwickelt. Aber wir haben sehr das Gefühl, dass das schon ganz gut funktioniert und es ist wirklich sehr süß und sehr schön. Und gestern haben wir zu dritt Promis unter Palmen geschaut.
Aber ich wette mit dir, um nochmal den Bogen zu schlagen zu unserem vorherigen Thema, dass dir jetzt manche Sachen doch auch bestimmt nicht mehr so schlimm vorkommen oder ein bisschen abgemildert werden im Alltag, weil du jetzt so eine neue Aufgabe hast und den Hund und dass sowas Schönes Neues in dein Leben getreten ist,
ja,
oder?
Ja, das ist auch absolut so. Da bin ich auch sehr froh.
Und dann ist mein Tipp an dich, wenn du dich aufregst wegen der Urlaubsplanung und diesen schwierigen bürokratischen Sachen, die wir im Moment zu bewältigen haben, dann denke doch immer einmal kurz an Amelie.
Okay, das ist meine neue Technik. Ja.
Ja, okay. Kommen wir zum letzten Teil des Podcasts, oder?
Ja.
Und zwar hatten wir euch ja in der vorherigen Folge versprochen, dass wir noch ein paar Bücher vorstellen wollten, die wir gerade lesen, einfach so als Abrundung der Serienfolge, dass wir jetzt nicht nur vor der Glotze hängen, sondern dass wir natürlich auch mal ein Buch in die Hand nehmen und wollten einfach mal so ein paar Tipps mit euch teilen, was wir gerade lesen. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr gerade ein spannendes Buch habt oder so. Also ich muss sagen, mir fällt es manchmal echt schwer, mich noch so richtig von einem Buch fesseln zu lassen, weil ich immer gleich so überkritisch bin. Also wo ich wirklich abschalte, sind irgendwelche Bücher von Leuten, die auf Twitter sind. Das fällt mir richtig, richtig schwer, teilweise mich darauf zu konzentrieren und darauf einzulassen, wenn man so das Gefühl hat, man kennt alle Witze schon von Twitter, von diesen Leuten. Und irgendwie bin ich da schon immer so anti dann. Naja, deswegen meldet euch gern mit
Spannung. Ich weiß, was du meinst. Manche dieser Romane sind wirklich, manche dieser Romane, die du, glaube ich, meinst, sind wirklich wie so abgetipptes Twitter mit Füllsätzen drumrum.
Ja, ich habe es jetzt vielleicht also sehr insidermäßig ausgedrückt und nur Leute aus der Medienbranche werden vielleicht jetzt verstehen, was ich meine, aber mir geht das manchmal etwas auf den Keks, wenn nicht mehr so sehr der Roman oder die Geschichte in einem Roman im Vordergrund steht oder wirklich interessant ist, sondern sozusagen es nur noch über die Selbstinszenierung in den sozialen Medien geht. Und manchmal stört mich das einfach so ein bisschen, wenn man das dann sozusagen in ausgedruckter Form dann nicht sich noch als Buch kaufen soll. Ja.
Ja.
Genau, deswegen mein Gegentipp gegen diese, oder was mir sehr gut gefallen hat und wo ich wirklich auch das Buch schlecht aus der Hand legen konnte, ist ein Buch von Min Jin Lee, ist schon 2017 erschienen und heißt Ein einfaches Leben. Kennst du das?
Sag mal, worum es geht.
Es geht um die Geschichte koreanischer Einwanderer in Japan. Also
nein, das kenne ich nicht.
es ist eine Familie, die aus dem damaligen nördlichen Teil von Korea nach Japan einwandert und dann ist eben über ein gutes halbes Jahrhundert beschrieben, wie deren Leben sich dort entwickelt und wie schwierig das auch ist, quasi von den Japanern gesellschaftlich anerkannt zu werden. Und das ist so eine Thematik, mit der ich mich noch überhaupt nie befasst hatte. Und man lernt unheimlich viel über diese beiden Länder und die Mentalitäten der Menschen. Und es war also auch ein Buch, was zum einen sehr gut und sehr eindringlich geschrieben ist und wie schon gesagt, ich konnte es kaum aus der Hand legen. Und gleichzeitig hat es einen animiert, mal noch ein bisschen was nachzulesen. über die Geschichte Koreas und auch die Geschichte Japans. Und sowas gefällt mir eigentlich immer sehr gut, wenn man sozusagen sich gut unterhalten fühlt und trotzdem noch das Gefühl hat, ich kann jetzt da nochmal mich ein bisschen informieren und habe auch noch was gelernt.
Also das ist aber jetzt, ja, also, das ist ein sehr vorbildlicher Tipp jetzt, muss ich sagen. Ich habe jetzt mal hier neben mir, ich habe alle Bücher aufgebaut, ich habe mir gerade ein paar Bücher bestellt und ich habe ein paar fertig gelesen und ich habe jetzt auch noch mal so einen Stapel hier gemacht und dann habe ich festgestellt, das ist so eine ganz komische Mischung. Aber tatsächlich ist die relativ repräsentativ so für das, was ich lese. Ich gehe es mal ganz kurz durch, um einen Einblick zu geben. Also das eine ist tatsächlich Rückkehr nach Birkenau, wie ich überlebt habe, von Jeanette Rulinka. Das ist eine Holocaust-Überlebende Französin, die erzählt, wie sie nach Birkenau kam und wie ihre Mitinsassen dann aus so ganz komischen Zufällen heraus ein sehr, sehr schönes Kleid geschenkt hat und dieses Kleid ihr so ein bisschen dabei geholfen hat, das alles auszuhalten. Dann lese ich gerade Verlust und Aufbruch, die Geschichte der Wolkenrats. Das ist der fünfte Teil von einer fünfteiligen Familiensaga. Sowas mag ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Und zwar fing das an im Ersten Weltkrieg. Und jetzt mit Band 5 sind wir im Jahr 1952. Und ich habe sozusagen schon die ganze Geschichte der Wolkenrats miterlebt. Und ich glaube, 3 von den 5 Bänden haben aber tatsächlich den Zweiten Weltkrieg behandelt und die Zerstörung Hamburgs. Und jetzt ist es eben vorbei. Aber jetzt geht es ein bisschen darum, wie das dann eben nach dem Krieg war. Und dann lebt ein Teil der Familie in so einer Villa, die sie ganz billig von einer jüdischen Familie so gekauft hatten, was natürlich dann irgendwie nach dem Krieg aber dann auch nicht wieder richtig wieder gut gemacht wurde. Und ich lese sowas auch von ganz vielen verschiedenen Autoren, also sowas mag ich wirklich sehr gerne, so wo du dann so einen Menschen begleitest von der Geburt und dann ist er am Ende dieser 5 Teile oder was auch immer, ist er dann die Großmutter von allen. So, sowas mag ich. Dann habe ich hier von Emily Griffin. Ja, sowas mag ich auch immer gerne. Dann habe ich All We Ever Wanted. Emily Giffen, die schreibt so, ich weiß auch nicht, ich glaube, 1, 2 Bücher von der wurden auch verfilmt. Das ist so ein bisschen Chick-Lit, aber in so ein bisschen besser. Something Borrowed, Something Blue und so. Diese Romane hat die auch geschrieben. Und in diesem Roman, den ich gerade gelesen habe, All We Ever Wanted, da geht es um einen reichen jungen Mann und der macht ein Foto von einer jungen Frau und sie war Einwanderin und dann macht er so einen rassistischen Witz dazu und dann geht es so da und sie ist arm und seine Familie ist sehr, sehr reich und dann geht es so darum, wie sie einfach mit diesem, wie denn so in der Gesellschaft damit umgehen und wie das mit dem Geld und das alles Vorurteile begünstigt und so weiter. Dann habe ich hier Das Grab meiner Schwester. Ich glaube, das ist so ein ziemlicher Trash-Roman. Das ist so eine Edition M heißt es, gibt's bei Amazon und da kosten die Bücher immer nur 4,99, weil die sehen dann aus wie so Reklamheftchen. Und es sind aber normale Romane und da ist dann auch keine Inhaltsangabe, sondern stehen da nur so Wörter drauf, die sagen, worum es geht. Und hier steht jetzt Verschwinden, Geheimnisse, Mord, Gerechtigkeit, spurlos, Gefahr, Verbrechen, Gericht. Dann dachte ich, ja cool, das könnte mir gefallen. Das habe ich aber noch nicht gelesen, aber das wollte ich nur sagen, das ist eine gute Möglichkeit, um günstig Bücher zu kaufen. So was Ähnliches habe ich ja dann auch noch, Dein perfektes Leben. Da geht es um eine Frau und die verlässt das Haus, während ihr Baby schläft und dann kommt sie zurück, also so ganz kurz geht sie zur Nachbarin und dann ist das Kind weg und dann entsteht es so ein Thriller. Und dann habe ich noch von Lea Streisand, das ist eine deutsche junge Autorin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die lebt in Berlin und schreibt, hat diesen Roman darüber geschrieben, die hat mit 30 Jahren Krebs bekommen und erzählt sozusagen ihre Geschichte, wie sie damit umgeht und vermischt das aber so mit der Geschichte ihrer Großmutter. Also sie arbeitet dann so ein bisschen ihre Vergangenheit auf und findet dann Briefe ihrer Großmutter und das ist dann sozusagen ihre aktuelle Geschichte vermischt mit der Lebensgeschichte ihrer Großmutter. So.
Ja, das hört sich doch alles sehr gut an. Also so Familien... Sagas, das mag ich auch immer sehr gerne.
Das mag ich sehr gerne. Und das ist sowas, finde ich, da kann man so richtig, da kann man halt so länger sich drin aufhalten. Ich wollte jetzt nicht sagen,
genau, dann ist man den Charakteren auch so nah. Ja. Und finde ich auch immer gut. Ich habe auch da, passt vielleicht noch ganz gut dazu, einen anderen Roman, den ich gerade jetzt angefangen habe, und zwar Rückwärtswalzer von Wea Kaiser. Da geht es auch um so eine österreichische Familiengeschichte. Finde ich auch ganz witzig geschrieben und auch mal so ein bisschen eine andere Erzählart. Also ich mag auch manchmal ganz gern so diese österreichische Sprache. Das finde ich auch ganz nett zu lesen. Und was habe ich mir dann hier noch hingelegt? Ja, ich bestelle mir natürlich auch manchmal so etwas, so Bücher, die ganz gut aussehen, wenn man die sich irgendwo hinlegt und dass alle denken, oh, was hat sie denn Intelligentes gelesen?
Du bist aber immer so schnell und du bist auch immer so aktuell. Ich lese oft diese Sachen dann so 1,5 Jahre später oder sowas. Aber du bist immer so voll up to date mit allem.
Ja, aber das ist auch im Moment irgendwie so ein bisschen, muss ich sagen. Sonst bin ich auch nicht so hinterher. Ach ja, genau, was ich mir nämlich noch bestellt habe, ist dieses Buch von Kübra Gümüşsay, oder ich weiß jetzt nicht ganz genau leider, wie man sie ausspricht, ich wollte es eigentlich noch nachgucken, habe es vergessen, Sprache und Sein. Da geht es darum, wie die Sprache unser Denken beeinflusst und habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, sie war jetzt auch schon in relativ vielen Talkshows und hat darüber gesprochen, weil es geht dann auch um ja Vorurteile, die sich aufbauen, wenn man eben bestimmte Sprachbilder immer wieder benutzt und auch Gendersprache und all diese Themen. Und ich habe aber ehrlich gesagt erst ein Kapitel gelesen und das, also alle, die ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht haben und wo irgendwas mit Sprachwissenschaften vorkam, denen wird das so ein bisschen bekannt, manches schon vorkommen, glaube ich. Aber das habe ich mir jetzt eigentlich auch vorgenommen, dass ich das nochmal, ja, nach und nach wahrscheinlich durcharbeite. Glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass ich das am Stück schaffe, aber kann man ja immer mal wieder reinschauen. Und was ich mir dann noch hier hingelegt habe, aber da habe ich noch gar nichts eigentlich weiter großartig drin gelesen, und zwar von Rutger Bregmann, Utopien für Realisten. Da stand auf dem Titel, Zeit ist reif für die 15-Stunden-Woche, offene Grenzen und das bedingungslose Grundeinkommen. Und da habe ich mir gedacht, das passt doch eigentlich in die jetzige Zeit ganz gut. Nehme ich mal mit. Das war das letzte Buch, was ich gekauft habe, bevor die Buchhandlungen zugemacht haben. Also da seht ihr, es liegt hier auch schon eine Weile rum und ich habe es noch nicht weiter beachtet. Naja.
Ich wollte mir übrigens, nachdem wir vergangene Woche drüber gesprochen haben und nachdem ich jetzt auch endlich angefangen habe, es zu gucken, unorthodox, wollte ich mir das Buch kaufen auf Amazon und es hat nicht funktioniert, weil es ausverkauft ist.
Echt?
Ja, jetzt kaufe
ich. Das wollte ich mir ja eigentlich auch noch bestellen.
Ja, jetzt
ich weiß gar nicht, aber für die Bücherbestellung. Ja, es ist ja eh besser. Man soll ja eh nicht bei Amazon bestellen.
Ja.
Also zumindest die Bücher. Im Übrigen muss ich dazu mal sagen, ich habe da schon wieder so eine kleine Verschwörungstheorie entwickelt zum Thema Amazon. Und zwar hatte ich einen Küchengegenstand bestellt, eine Zitronenpresse. Und die ist halt ewige Zeit nicht gekommen. Dann wollte ich irgendwann noch einen zweiten Küchengegenstand bestellen und habe dann so einen Prime-Test-Account gemacht. Den konnte man irgendwie für 1 Euro die Woche oder so testen. Ich gedacht, na gut, okay, mache ich das jetzt mal. Und dann ist halt alles sofort geliefert worden. Das fand ich schon krass, dass Amazon einen im Moment quasi zwingt, eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen, damit man eine blöde Zitronenpresse sich bestellen kann, wenn man eine braucht. Ich denke nach.
Da bist du was Großem auf der Spur, glaube ich.
Ganz Großem auf der Spur. Naja, also ich glaube, mehr Bücher, die wir noch nicht gelesen haben, brauchen wir jetzt ja auch nicht besprechen, oder? An dieser Stelle?
Nein, vorhin habe ich bei Michael Buchinger im Podcast, also ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich habe die Inhaltsangabe gelesen und dann, oder er hat auch Bücher empfohlen, ich weiß nicht. Und jedenfalls schrieb er, dass...
ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich habe die Inhaltsangabe gelesen.
Nein, weil er geschrieben hat, okay. Also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob er im Podcast drüber spricht oder ob ich das in seiner Story gesehen habe. Es vermischt sich alles in meinem Gehirn, weil ich zu viel auf Instagram sehe. Jedenfalls hat er die Sophie Kinsella Shopaholic-Reihe nochmal empfohlen. Hast du das damals gelesen, Julia?
Nee, gelesen habe ich es nicht, aber den Film.
Aber der Film wird ja überhaupt nicht gerecht. Also ich weiß noch, als ich die ersten zwei Folgen oder so gelesen habe, passiert mir wirklich extrem selten, so richtig lachen, während ich das gelesen habe und habe die wirklich so geliebt, war dann so enttäuscht von dem Film. Und inzwischen gibt es die hat ewig noch weitergemacht und ich glaube, der letzte Band war Christmas. Ein Shopaholic oder Shopaholic in Christmas. Und er schrieb aber jedenfalls auch, es ist so, man kann damit so ganz gut vom Alltag abschalten und mal wieder diese Romane lesen. Das wollte ich nur, die hatte ich auch so ganz aus den Augen verloren, aber dachte, das ist vielleicht ganz witzig. Ja.
Ja, stimmt. Ich hatte übrigens im Studium mal so eine Phase, da habe ich so super viel Chick-Lit irgendwie gelesen, weil halt dann immer auf Englisch, weil ich mir das dann noch so, ne, es bringt ja dann was, wenn man was auf Englisch liest. Und da habe ich ganz viele so so Period-Drama, also was dann immer so im 19. Jahrhundert oder so gespielt hat und die so ein bisschen humoristisch aufgemacht waren, aber dann hatte immer irgendjemand, da waren auch immer so ein paar Sexszenen drin.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, wo ich das immer her hatte, aber da, die müssten ja auch noch irgendwo in meinem früheren Kinderzimmer wahrscheinlich rumliegen. Kann ich nochmal vorkramen. Dann verlinke ich euch diese hochwertige Unterhaltungsliteratur auch nochmal.
Ja.
Ja, also das war doch jetzt ein fröhlicher Abschluss von unserem Podcast. Wie immer die Aufforderung am Ende, schreibt uns gerne, was ihr zu all dem denkt. Wir sind ja im Moment auch ein bisschen konfus manchmal im Kopf und nutzen den Podcast auch so ein bisschen, um unsere Gedanken zu ordnen. Und gerade zum ersten Teil würde es mich mal interessieren, wie euch das im Moment geht, ob eure Sorgen... Also ob ihr so Alltagssorgen, ob ihr euch damit befasst oder ob ihr euch da auch manchmal so ein bisschen schuldig in Anführungszeichen fühlt, solche Dinge zu denken und wie ihr einfach so euren Alltag bewältigt, schreibt uns da gerne mal. Und natürlich wirklich auch ernst gemeint, wenn ihr einen guten Büchertipp oder Serientipp habt oder so. Ein paar haben uns auch zur vorherigen Folge mit den Serien noch ganz gute Sachen geschrieben, die ich auch noch nicht so auf dem Zettel hatte. Also da freuen wir uns auch immer drüber, weil alles... Man kann nicht immer alles auf dem Schirm haben, was überall läuft und kommt. Und deswegen finde ich das eigentlich einen sehr schönen Austausch.
Ja, finde ich auch. Und wer Fragen zu Amelie hat, immer gerne.
Wirst du denn eigentlich auch mal ein Foto von Amelie auf unserem Podcast-Account
irgendwie veröffentlichen? Ja, das steht tatsächlich steht das auf meiner To-Do-Liste. Aber okay, weil du erst dieses wunderschöne Foto von uns gepostet hast, wollte ich noch kurz abwarten.
Okay, alles klar. Gut, dann werdet ihr Amelie demnächst auch zu Gesicht bekommen. Alles klar, das war unsere Folge. Folgt uns bitte, damit ihr keine Folge von The Real Word, dem ehrlichen Podcast, verpasst. Auf iTunes, Spotify und auf allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt. Auf Instagram findet ihr uns @TheRealWordPodcast, auf Facebook auch. Genau, da könnt ihr uns auch überall kontaktieren und wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und weiterhin zuhört. Und das war's von uns für heute.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.